Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus dem sonnigen Grado. Der Spätsommer hat sich entspannt. Die Temperaturen liegen derzeit bei sehr angenehmen 28, 29 Grad. Es hat ein paar Mal geregnet, also gibt es an der oberen Adria keine Probleme mit Trockenheit mehr. Die Waldbrände sind auch eingedämmt. Vorerst. Ich glaube, in dieser Folge werdet ihr einiges über Italien erfahren, was ihr noch nicht wusstet. In Sachen Dolce Vita gehen wir heute ganz tief rein. Und was erwartet euch sonst in dieser Folge? Gibt es in Italien noch Regionen, wo italienische Urlauber die Mehrheit bilden? Lucky und Luke, die Rettungsschwimmer von Ravenna? Die italienische Weisheit nimmt uns mit in die Nacht? Die Schlauchbootinvasion von Triest? Insel vor Venedig zu verkaufen mit echtem Fort? Streit um einen McDonald's? Die verschwundenen Muscheln von Marano? Und unser Schwerpunktthema: Wie können sich Italiener dieses Dolce Vita leisten? Andiamo rein in die Woche. Habt ihr in diesem Sommerurlaub viele Bekannte getroffen, zufällig oder nicht zufällig? Ich habe gehört, dass in einigen Hotels und Ferienanlagen in Grado der Anteil der Italiener teilweise nur noch um die 10% ist. Krass. Und dazu kam gerade eine feine Statistik von Istat. Das ist die italienische Statistikbehörde, die euch bei der Entscheidung helfen kann, falls ihr möglichst wenige Landsleute, ob Österreicher, Deutsche oder Schweizer, treffen wollt. Also, im Jahr 1962 war die Urlaubswelt in Italien noch ziemlich eindeutig verteilt. In jeder italienischen Region waren italienische Gäste in der Mehrheit. Mehr Inländer als Ausländer. Von Südtirol bis Sizilien. Mehr als 6 Jahrzehnte später hat sich das Bild mächtig gedreht. 2025 stellen ausländische Gäste in fast allen Ferienregionen die Mehrheit. Besonders deutlich im Veneto, im Lazio, in der Lombardei und natürlich in der Toskana. Auch in Südtirol überwiegen inzwischen die Gäste aus dem Ausland, im Friaul ebenfalls. Aber es gibt sie noch, die Hochburgen des italienischen Inlandstourismus. In der Emilia-Romagna, in Apulien, den Marken, Kalabrien, den Abruzzen, im Aostatal und in der Basilicata sind Italiener weiterhin in der Mehrheit. Im Piemont ist das Verhältnis fast ausgeglichen. Emilia-Romagna ist erstmal erstaunlich. Rimini, Riccione, von wegen Teutonengrill. Aber es stimmt. In den ganzen Lidi an der Adria dort habe ich auch immer nur italienische Familien getroffen. Logisch, die Ferienorte, wenn man mal drüber nachdenkt, wurden fast alle in den 50er und 60er Jahren gebaut, als Italien wirtschaftlich boomte. Viele Italiener haben sich dort Ferienwohnungen gekauft und jetzt verbringt die nächste und die übernächste Generation dort ihren Urlaub. Was sehr gut zu unserem Schwerpunktthema überleitet. Wie können sich Italiener dieses ganze Dolce Vita leisten? Angestoßen wurde ich durch eine Frage auf Reddit. Ein User schreibt: Hallo, ich lebe seit fast 2 Jahren in Modena. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Menschen hier häufig recht wohlhabend wirken, etwa durch die Kleidung, die sie tragen, oder weil sie sich Urlaubsreisen leisten können, für die man natürlich Geld braucht. Gleichzeitig sind die Gehälter in Italien vergleichsweise niedrig. Deshalb frage ich mich, wie sich die Menschen diesen Lebensstil leisten können. Wenn ich Italien mit meinem Herkunftsland vergleiche, fällt mir auf, dass sich dort selbst wohlhabende Menschen kaum den Lebensstil eines durchschnittlichen Italieners leisten können. Mich würde interessieren, wie das funktioniert? Spannende Frage. Bevor wir zur Antwort kommen, Modena ist halt auch eine der reichsten Städte Italiens, denn die Stadt vereint mehrere extrem erfolgreiche Industrien. Sie gilt als Hauptstadt von Motor Valley. Habt ihr davon schon gehört? Ferrari in Maranello, Maserati direkt in Modena, Lamborghini ist auch nicht weit und dazu ein riesiges Netz aus spezialisierten Zulieferern. Motoren, Getriebe, Carbon, Präzisionsmechanik, Elektronik. Der eigentliche Reichtum kommt nicht nur aus den Ferrari-Gewinnen, sondern aus tausenden Arbeitsplätzen rund um Ferrari und Co. Modena besitzt seit Jahrzehnten einen sehr starken Mittelstand aus Maschinenbauern. Das ist typisch für die Emilia-Romagna. Relativ kleine Firmen können in einer winzigen industriellen Nische Weltmarktführer sein. Und wir kommen gleich zum Dolce Vita. Historisch entwickelte sich die Metallmechanik in Modena als Industriecluster aus vielen kleinen und mittleren Betrieben. Bei Modena liegt auch einer der bedeutendsten europäischen Cluster für Medizintechnik. Der Biomedical-Sektor gehört heute zu den wichtigsten Exportbranchen. Kommen wir zur Keramik. Südlich von Modena liegt Sassuolo mit der weltweit bedeutendsten Keramik- und Fliesenproduktion. Dort konzentrieren sich 80% der gesamten italienischen Keramikproduktion. Dann haben wir noch die hochwertigen Lebensmittel. Parmigiano Reggiano, Aceto Balsamico di Modena, Lambrusco, Fleisch- und Lebensmittelverarbeitung bilden noch einen weiteren exportorientierten Industriezweig. Das erklärt auch, warum Modena im Alltag wohlhabend wirkt, ohne wie Mailand auszusehen. Der Wohlstand sitzt dort weniger in Banken, Konzernzentralen und Wolkenkratzern, sondern in einer mittelständischen Industrie rund um die Stadt. Genau dieses Wirtschaftsmodell macht Modena besonders. Es ist also kein Zufall, dass Massimo Botturas Drei-Sterne-Restaurant Osteria Francescana, immer wieder zum besten Restaurant weltweit gewählt, mitten in Modena liegt. Ich war noch nie dort. Ich habe ein paar Mal versucht zu buchen, aber bei 11 Tischen und monatelanger Warteliste muss man schon sehr viel Glück haben. Dennoch, wir haben ja auch jenseits von Modena und drei Sternen alle die Erfahrung gemacht, dass die Italiener Dolce Vita können, obwohl das Durchschnittsgehalt so viel niedriger liegt. Wie geht das? Also, hier kommen meine Beobachtungen aus mehr als 2 Jahrzehnten in Italien. Vieles hängt mit familiärer Unterstützung, langjährigen Freundschaften, der Wohnsituation und anderen Prioritäten beim Geldausgeben zusammen. Italiener, ihr wisst es, bleiben ihrer Familie und ihren engen Freunden ausgesprochen treu. Und wenn man eine Gruppe in einem Restaurant, bei einem Glas Wein oder in einer Strandbar beim Aperitivo sieht, ist es üblich, dass die finanziell besser gestellte Person im Freundeskreis die Rechnung übernimmt. Niemand macht daraus eine große Sache und nur selten entsteht dadurch eine unangenehme Situation. Jemand geht einfach zur Kasse und bezahlt. Ähnlich läuft es bei gemeinsamen Unternehmungen mit Arbeitskollegen. Der Inhaber, der Vorgesetzte oder ein ranghöherer Mitarbeiter übernimmt unauffällig die Rechnung für alle. Bei jedem Aperitivo und jedem Essen zahlt das ältere und damit meistens auch wohlhabendere Familienoberhaupt. Ich erinnere euch an eine Szene aus den Sopranos, in der der Freund von Tonys Tochter die Rechnung übernimmt und Tony Soprano, das Familienoberhaupt, nur mit viel Mühe nicht gewalttätig wird. So unerhört findet er das. Ja, so selbstverständlich ist das. Mein Schwiegervater und auch meine Schwiegermutter halten mich körperlich davon ab, am Morgen den Kaffee für den ganzen Tisch zu bezahlen, ob im Manzoni oder im Excelsior. Auch am Abend bei Pino ist es fast immer mein Schwiegervater, der den Wein für den Tisch übernimmt. Nächster Punkt. Die Unterstützung durch die Familie beim Wohnen spielt eine riesige Rolle. Das hatten wir ja schon in Folge 44, sind Italiener reicher als wir. Manche Menschen leben in einer geerbten Immobilie, werden von ihren Eltern oder Großeltern unterstützt oder haben schlicht wesentlich geringere Wohnkosten als jemand, der sich alles von Grund auf selbst aufbauen muss. Dieser Unterschied bei den Wohnkosten kann entscheidend dafür sein, wie wohlhabend jemand wirkt, vor allem im Vergleich zu einer Person, die in Deutschland oder Österreich ein ähnliches Gehalt verdient. Jetzt kommt der wichtigste Punkt, wie ich finde. Es besteht nämlich ein großer Unterschied zwischen einem Lebensstil, der luxuriös aussieht, und den tatsächlichen Kosten. Kaffee, Wein, Aperitivo, regionale Lebensmittel, Strandtage und Restaurantbesuche können im Vergleich zu anderen europäischen Ländern immer noch relativ preiswert sein. Ein wirklich gutes Essen kostet in Italien meistens weniger als ein eher durchschnittliches Essen in Berlin oder Wien. Jedenfalls außerhalb von Mailand, Venedig und den wichtigsten Touristengebieten. Und wir reden jetzt nicht von Massimo Bottura. Italiener geben ihr Geld außerdem häufig sehr gezielt aus. Jemand trägt vielleicht teure Kleidung und geht regelmäßig essen, lebt aber zugleich noch bei der Familie, besitzt ein geerbtes Haus, unternimmt weniger kostspielige Fernreisen oder, auch das ist ein Teil der Wahrheit, spart schlicht weniger Geld. Wir hatten es ja schon, in Italien hat niemand Aktien. Auch Freundeskreise bleiben oft über Jahrzehnte hinweg eng verbunden. Es ist vollkommen normal, Menschen in ihren 50ern oder 60ern zu treffen, die sich noch immer regelmäßig mit Freunden verabreden, die sie seit ihrer Kindheit kennen. Und da hilft man sich in allen Lebenslagen, was wiederum für alle Beteiligten für ein bisschen mehr Deutsche im Vita sorgt. Beispiel aus meinem Familienkreis. Hier im Friaul, aber auch in Valdobbiadene, ist mein Schwiegervater, der ja aus Padua stammt, seit Jahrzehnten mit vielen, vielen Winzern befreundet. Der Keller ist immer knallvoll. Umgekehrt feiert er dann Feste, bei denen wiederum die Winzer und ihre Frauen eingeladen sind und unterm Sternenhimmel tanzen. Bei der Kleidung und sonstigen Accessoires merke ich es immer wieder, da wird gezielt Qualität gekauft. Lieber 3 Markenshirts als 3 Sechserpacks. Und die noble Handtasche, übrigens Wahnsinn, was die kosten, oder die teure Uhr wird pfleglich behandelt und irgendwann der nächsten Generation überlassen. Oft übrigens lange vor dem Ableben. Der Lebensstil kann also sehr luxuriös wirken, ohne dass alle Beteiligten ein sehr hohes Gehalt verdienen. Starke familiäre Netzwerke, Freundeskreise, die einander unterstützen, geerbtes Vermögen, geringe Wohnkosten, gezielte Ausgaben, geteilte Kosten und vergleichsweise erschwingliche Alltagsfreuden tragen gemeinsam dazu bei. Erschwingliche Alltagsfreuden, das wäre mal ein guter Buchtitel. Beispiel: der Kaffee mit Freunden in der Bar. Man sitzt eine schöne Stunde da, es sieht nach Dolce Vita aus und ist es ja meistens auch. Aber am Ende kostet es eben nicht mehr als 1,30 für den Espresso. Und oft müsst ihr den Kaffee nicht mal selbst zahlen. Das ist das große Geheimnis des Dolce Vita. Jetzt geht's rein in die Schlagzeilen.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Reden wir über die friulanische Invasion von Barcola. An der Küste von Triest hat sich Mitte August eine internationale Krise abgespielt. Naja, zumindest eine inneritalienische. Schauplatz war die Barcola, Triests berühmte Bademeile. Dort entdeckte ein Triestiner auf dem Wasser ein verdächtiges Objekt. Ein kleines Schlauchboot. Das allein wäre noch kein Grund zur Sorge gewesen. Doch auf dem Boot flatterte unübersehbar die gelbe Fahne mit dem schwarzen Adler, das historische Symbol des Friaul. Der Augenzeuge dokumentierte die Provokation umgehend und meldete der Lokalredaktion trocken: Invasione Friulana, friulanische Invasion. Die Online-Zeitung Trieste Café griff die Meldung dankbar auf. Schließlich ist das Verhältnis zwischen Triest und dem restlichen Friaul traditionell bestens geeignet für Sticheleien, die mal mehr und mal weniger liebevoll sind. Ihr wisst, Triest ist die Hauptstadt von Friaul, Julisch-Venetien, obwohl Triest mit nahezu der gesamten Region wenig gemein hat. Das kulturelle Zentrum vom Friaul ist klar Udine. Ich hatte ja in der letzten Folge vom Chaos beim Fußballclub von Triest erzählt und das ist unter uns deswegen vielleicht auch ganz gut so, weil sich Udinese und Triestiner seit Jahren nicht mehr auf dem Platz begegnet sind. Das waren immer Hochrisikospiele für Fans und Polizisten. Aus einem Schlauchboot wurde deshalb ein feindliches Landungsunternehmen. Die Redaktion spekulierte bereits über mögliche Gegenmaßnahmen. Etwa eine Verteidigungslinie aus Tretbooten oder eine Gegenoffensive mit Luftmatratzen. Besondere Sorge bereitete natürlich die Frage, ob weitere friulanische Einheiten folgen könnten. Vielleicht mit Sonnenschirmen Kühlboxen und Prosecco. Triestiner lieben ihre Stadt, Friulaner lieben ihre Heimat. Und beide lieben es, sich gegenseitig ein bisschen aufzuziehen. Der kleine Adler auf dem Schlauchboot hat dafür völlig ausgereicht. Wir bleiben in Triest, wo gerade über eine Entwicklung gestritten wird, die viele italienische Städte kennen. Je mehr Touristen kommen, desto mehr verändert sich die Stadt für die Touristen. Der aktuelle Anlass ist ein neuer McDonald's. Der soll direkt an den Rive eröffnen, gegenüber der Stazione Marittima. 650 Quadratmeter groß und damit der größte McDonald's in Triest. Es wäre bereits die dritte Filiale in der Stadt. Die Lage ist natürlich kein Zufall. Dort kommen Kreuzfahrtpassagiere vorbei, Touristen, Arbeitnehmer und Spaziergänger. Doch das eigentliche Problem ist gar nicht McDonald's. Das Problem ist, dass Triest sein Gesicht verändert, schreibt zumindest Il Piccolo. Normale Geschäfte verschwinden, dafür entstehen immer mehr Restaurants, Bars und schnelle Verpflegungsangebote. Und deren Angebot ähnelt sich zunehmend. Gleichzeitig betont die Zeitung, dass Triest weiterhin hervorragende Gastronomie besitzt. Es geht also um die Frage, für wen eine Stadt eigentlich noch gemacht wird. Für ihre Bewohner oder zunehmend für Menschen, die ein paar Stunden bleiben, einen Spritz trinken und wieder abreisen? Triest hat in den vergangenen Jahren enorm vom Tourismus profitiert. Jetzt beginnt die schwierigere Phase, nämlich dafür zu sorgen, dass aus einer erfolgreichen Touristenstadt nicht irgendwann eine Kulisse für Touristen wird. Und das ist längst nicht nur eine Triestiner-Frage. Il Piccolo beschreibt das Geschäftsleben mit vier ziemlich harten Worten. Più povera, più omologata, più rada, più brutta. Also ärmer, gleichförmiger, dünner, hässlicher. Na, da hat der Redakteur aber schlecht geschlafen. Ich selbst finde es jedenfalls ein bisschen übertrieben, dass bei jedem neuen McDonald's gleich ein Kulturkampf ausgerufen wird. Aber ich bleibe dran. Reisen wir unsere geliebte Adria weiter runter. Am Strand von Marina Romea bei Ravenna waren zwei Rettungsschwimmer eigentlich gar nicht im Dienst. Lucky und Luke hatten frei. Die beiden sind Golden Retriever und offenbar ziemlich schlechte Urlauber. Als plötzlich Hilferufe aus dem Wasser kamen, war es mit dem entspannten Strandtag vorbei. Drei Touristinnen im Alter von etwa 60 Jahren waren in Schwierigkeiten geraten. Eine gefährliche Strömung hatte sie erfasst und weiter hinausgezogen. Ja, sowas gibt's auch an der Adria. Die speziell ausgebildeten Rettungshunde schwammen zu den Frauen und halfen dabei, sie zurück Richtung Strand zu bringen. Doch damit war die Geschichte noch nicht vorbei, denn bei einem weiteren Rettungsversuch geriet schließlich auch der Hundehalter selbst an seine körperlichen Grenzen. Und nun wurde aus dem Rettungshund ein Retter des Retters. Lucky zog ihn zurück in flacheres Wasser. Am Ende kamen alle Beteiligten sicher an Land. Lucky und Luke hatten damit an ihrem freien Tag gleich mehrere Menschen aus einer gefährlichen Situation geholfen. Für die drei Frauen dürfte dieser Tag unvergesslich bleiben. Und für Lucky und Luke gab es hoffentlich anschließend die angemessene Bezahlung. Leckerli, Streicheleinheiten und vielleicht endlich ein bisschen echter Urlaub. Ab nach Venedig. Wir beginnen mit einem Mann, der für seine Karriere als Einbrecher vielleicht noch ein wenig Fortbildung benötigt. Tatort war die Gelateria Davis beim Ponte degli Scalzi, also gleich beim Bahnhof Santa Lucia. Dort stieg ein 40-jähriger Algerier in die Eisdiele ein und machte sich auf die Suche nach Beute. Bis dahin gewöhnliche Kriminalität. Dann aber stand der Mann vor einem Problem. Wie tarnt man sich, wenn man leider die Sturmhaube zu Hause vergessen hat? Seine Lösung fand er in der Umkleide der Angestellten. Dort lag ein BH. Und diesen BH zog sich unser Mann kurzerhand über den Kopf. Ich frage mich, wie das überhaupt gehen soll, aber egal. Dummerweise verfügte die Eisdiele über eine Videoüberwachung. Die Bilder wurden sogar direkt auf das Smartphone des Besitzers übertragen. Der schaute live dabei zu, wie ein Mann mit BH im Gesicht seine Gelateria ausräumte und rief die Polizei. Der Einbrecher schnappte sich Bargeld und eine Flasche Alkohol und versuchte zu fliehen. Weit kam er nicht. Die Beamten erwischten ihn und fanden bei der Durchsuchung noch eine weitere Überraschung. In Unterhose und Socke hatte der Mann Ketamin versteckt. Was genau ist Ketamin? Eigentlich ein Medikament, und zwar ein sehr starkes Narkose- und Schmerzmittel. Entsprechend dosiert kann es sogar gegen Depressionen helfen. Andersrum entsprechend dosiert kann es zu heftigen Rauschzuständen führen. In der Lagune von Venedig steht mal wieder eine komplette Insel zum Verkauf. Sie heißt Crevan und liegt 7 Kilometer von Venedig entfernt, nur wenige Bootsminuten von Burano und Torcello, also im Nordosten vom Markusplatz. Crevan ist 5700 Quadratmeter groß und besteht größtenteils aus Wiesen, hohen Bäumen und Obstpflanzen. Wirklich sehr idyllisch dort. Und natürlich kauft man dort nicht einfach ein Ferienhaus. Mitten auf der Insel steht ein napoleonisches Fort. Das wurde 1806 errichtet und gehörte zum damaligen Verteidigungssystem der Lagune. Später bauten die Österreicher die Anlage aus und militärisch genutzt wurde sie noch bis nach dem Ersten Weltkrieg. 1996 begann schließlich die Umwandlung vom Bollwerk zum Eigenheim. Heute hat das ehemalige Fort 215 Quadratmeter Wohnfläche, 4 Haupträume und 2 Badezimmer. Wasser, Strom und Klimaanlage gibt es natürlich ebenfalls. Außerdem gehören 2 Bootsanleger und sogar ein kleiner interner Kanal zur Insel. Denn die kleine Schwierigkeit ist, logisch, wir sind in Venedig, mit dem Auto kommt man nicht nach Hause. Crevan ist ausschließlich übers Wasser erreichbar. Verkauft wird die Insel von einem Makler für Luxusimmobilien. Der Preis wird öffentlich nicht genannt, was bei Immobilien bekanntlich meistens bedeutet, wer fragen muss, kann es sich nicht leisten. Aber wer es trotzdem wissen will, 5,5 Millionen Euro. Wir bleiben in Venedig und reden übers barrierefreie Reisen, was ja scheinbar nicht zusammenpasst. Gabriele ist Touristenführerin in Treviso, eine sehr schöne Stadt übrigens, und auch in Venedig. Und sie schreibt: Lieber Stefan, eigentlich will ich dir ja schon seit Monaten schreiben und mich bei dir für all deine Impulse bedanken. Und heute mache ich es endlich. Ich habe heute Morgen eine Folge gehört, die schon vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde. Und da erzählst du von einem Mann, der im Rollstuhl sitzt und nach Venedig möchte. Und das gibt mir jetzt Anlass, dir sofort zu schreiben. Ich arbeite öfters mit und für 2 ganz tolle Frauen, Alessia und Sarah von Ruote Libere. Alessia sitzt im Rollstuhl und gemeinsam mit ihrer Schwester arbeiten sie seit Jahren daran, den Tourismus für alle zugänglich zu machen. Sie haben vor nicht allzu langer Zeit mit der Hilfe eines öffentlichen Geldzuschusses verschiedene zugängliche Touren in Venedig erarbeitet. Obwohl es vielleicht nicht scheinen mag, aber auch Venedig ist eine behindertengerechte Stadt. Man findet sie auf Facebook, Instagram und sie haben auch einen Blog, Blog die Ruote Libere on the Road. Bitte leite diese Infos an deine Zuhörer weiter. Mach weiter so und danke. Danke, liebe Gabriele, ist hiermit weitergegeben und kommt auch in die Shownotes.
Die italienische Weisheit.
Eure Lieblingsrubrik steht heute mal ganz allein da und bezieht sich auf keine andere Meldung. La notte è madre dei consigli. Die Nacht ist die Mutter aller Ratschläge. Und jetzt eine Geschichte aus Grado, die selbst viele Grado-Fans vermutlich nicht kennen. Moto Guzzi kommt aus Mandello del Lario am Comer See. Aber die Idee zu Moto Guzzi entstand bei uns in Grado, und zwar im Ersten Weltkrieg. Damals befand sich auf der Insel Gorgo in der Lagune eine bedeutende italienische Wasserflugzeugbasis. Zwischen Hangars und Werkstätten begegneten sich dort 3 junge Männer. Carlo Guzzi war Motorentechniker, Giorgio Parodi und Giovanni Ravelli waren Piloten. Alle 3 begeisterten sich für Technik und Motorräder. Und auf Gorgo begannen sie gemeinsam über eine neuartige Maschine nachzudenken. Aus dieser Freundschaft und diesen Ideen entstand wenige Jahre später Moto Guzzi. 1921 wurde die Firma gegründet. Und am vergangenen Wochenende erinnerte Grado nun an diese unbekannte Vorgeschichte. Anlass war der 105. Geburtstag von Moto Guzzi. Auf der Piazza Biagio Marin wurden Renn- und Straßenmaschinen gezeigt. Eine schöne Erinnerung daran, dass große italienische Marken manchmal an ziemlich unerwarteten Orten beginnen. Ferrari in Maranello, Lamborghini in Sant'Agata, Vespa in Pontedera. Und Moto Guzzi, zumindest die Idee dazu, entstand in der Lagune von Grado. von Grado an den Gardasee, der nicht zur Adria gehört, aber einen kleinen Ausflug dürfen wir uns schon mal erlauben. Am Gardasee kann man im August ja fast alles bekommen. Sonne sowieso, Aperol auch und offenbar sogar Essen direkt aufs Boot. Denn die Polizei hat in den beiden stärksten Ferienwochen ihre Kontrollen auf dem Gardasee massiv verstärkt. Unterwegs war die Squadra Aquae Interne aus Peschiera del Garda mit Polizeibooten und Jetskis teilweise bis in die Abendstunden. Die Bilanz? 211 kontrollierte Personen und 91 Boote. Die Beamten stellten 31 Verstöße fest. Mehr als ein Drittel, nicht schlecht. Meist ging es um die 300-Meter-Zone entlang des Ufers, in der besondere Regeln für Motorboote gelten. Zwei weitere Boote wurden beschlagnahmt, weil sie unerlaubt Hafenflächen belegten. Falschparker also. Ermittelt wird außerdem gegen Anbieter, die Boote ohne die nötigen Genehmigungen vermieten. Mein Lieblingsdetail sind aber die schwimmenden Lieferdienste. Auf dem Gardasee gibt es nämlich Boote, die andere Freizeitkapitäne mit Essen und Getränken versorgen. Eigentlich eine clevere Geschäftsidee. Bloß halt illegal. Auch diese Anbieter nahmen die Polizei unter die Lupe. Die Rechnung dafür? Mehr als 4.000 Euro Bußgeld. Man lernt also, auf dem Gardasee können mittlerweile nicht nur Pizza und Prosecco zu uns kommen, sondern auch die Polizei. Und die bringt leider keine Speisekarte mit. Jetzt eine Nachricht, die mich persönlich sehr betrübt. Wer in Marano Fasolari bestellt, bekommt eine Spezialität der oberen Adria. Großen, rötlichen Muscheln landen besonders gerne mit Pasta und kleingehackt in einem scharfen Tomatensugo auf dem Teller. Doch ausgerechnet um diese Delikatesse machen sich die Fischer jetzt große Sorgen. Die Bestände in der Adria sind massiv eingebrochen. Das Problem ist nicht nur, dass weniger Fasolari gefangen werden. Nach Angaben der Fischer überleben die Muscheln zwar, doch sie vermehren sich nicht mehr ausreichend. So wie die Italiener selbst. Für Marano Lagunare ist das ein ernstes Problem. Dort befindet sich, wusste ich auch nicht, die größte Fasolari-Fangflotte von Friaul Julisch Venetien. Bis zum Jahr 2000 waren noch 80 Boote im Einsatz. Heute sind in der Region immerhin noch 32 Boote für diesen Muschelfang zugelassen. Der wirtschaftliche Schaden der fehlenden Muscheln wird bereits mit 1 Million Euro beziffert. Die Fischer fordern deshalb eine Untersuchung. Warum verschwinden die Fasolari? Als mögliche Faktoren werden Umweltveränderungen und Belastungen aus dem Einzugsgebiet des Flusses Po genannt. Die Branche verlangt nun Unterstützung von der Region. Denn sollte sich der Trend fortsetzen, könnte aus einer Spezialität der Adria eine Rarität werden. Und das wäre nicht nur für die Fischer bitter, sondern auch für Freunde eines der besten Pasta-Gerichte der Küste. Darunter mich.
Wir gehen ins Stadion.
Die Saison ist gerade losgegangen, aber König Fußball wackelt. Zumindest in Italien und zumindest im Internet. Denn eine neue Rangliste der Sportler mit der besten Online-Reputation zeigt ein erstaunliches Bild. Ganz oben steht in Italien kein Fußballer, sondern, Yannick Sinner. Und zwar nicht irgendwie knapp. Der Tennisspieler kommt beim sogenannten Top Champion Reputation Index auf sensationelle 94 von 100 Punkten. Dort werden nicht nur Follower und Likes ausgewertet, sondern beispielsweise auch Chatgespräche in Sportforen. Auf Platz 2, in Italien, auch kein Fußballer, sondern Formel 1-Jungstar Kimi Antonelli. Dritter ist wiederum ein Tennisspieler, Flavio Cobolli, der innerhalb eines Quartals gleich 60 Plätze nach oben geschossen ist. Erst auf Rang 6 taucht mit Lautaro Martinez der erste aktive Fußballer auf. Und danach lange wenig Fußball. Die großen Namen des Calcio heißen in dieser Rangliste vor allem Alessandro Del Piero, Paolo Maldini, Roberto Baggio, Francesco Totti und Gianluigi Buffon. Das Problem dabei, die spielen alle schon längst nicht mehr. Bei den Aktiven schaffen es neben Lautaro nur Paulo Dybala, Dusan Vlahovic und Scott McTominay unter die besten 25. Und auch bei den Sportarten hat Tennis inzwischen die Nase vorn. 175.000 Erwähnungen, das entspricht 38% aller italienischen Sportchats. Fußball folgt mit 92.020% erst auf Platz 2. Dahinter kommen Automobilsport mit 72.000 und Motorradsport mit 70.000 Erwähnungen. Das ist für das Fußballland Italien schon eine kleine Revolution. Zumal Formel 1 und MotoGP mit Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Marc Marquez und der Legende Valentino Rossi gleich mehrere Stars weit vorne platzieren. Auch Leichtathleten, Schwimmerinnen und Skifahrerinnen sind weit vorn, vor fast allen Fußballstars. Natürlich heißt das noch lange nicht, dass die Italiener plötzlich aufgehört hätten, Fußball zu schauen. Aber die Stars, über die gesprochen wird, kommen inzwischen auch aus anderen Sportarten. Vielleicht bleibt Fußball also König, aber der Hofstaat hat sich ziemlich verändert. Apropos königlich. In Italien gab es in diesem Sommer eine neue, kostenlose Touristenattraktion. Giga-Yachten gucken. Denn vor den Küsten hierzulande kreuzte alles, was auf dieser Welt sehr, sehr viel Geld besitzt. Und wir reden hier nicht über die läppischen 30-Meter-Yachten, die unser eins schon für absurd groß hält. Die neue Maßeinheit lautet 100 Meter plus. Der Corriere della Sera hat die spektakulärsten schwimmenden Paläste des Sommers zusammengestellt. Zum Beispiel die Luminance von Rinat Akhmetov, dem reichsten Mann der Ukraine. 138 Meter lang, geschätzter Wert mehr als 500 Millionen Dollar. 20 Kabinen für 40 Gäste, 2 Hubschrauberlandeplätze, Infinity Pools, Kino, Spa und Fitnessstudio. Fast genauso groß ist die Deep Blue des chinesischen Milliardärs Richard Qiangdong Liu. 137 Meter, geschätzter Wert 450 Millionen Euro. 24 Gäste werden dort von 45 Besatzungsmitgliedern betreut. Vor der Toskana wiederum fährt die Breakthrough herum, 119 Meter lang und ursprünglich von Bill Gates in Auftrag gegeben. Noch bevor Gates sie übernehmen konnte, ging sie an den kanadischen Milliardär Patrick Dovigi. Besonderheit: sie gilt als erster Superjacht-Neubau mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellensystem dieser Größenordnung. An Bord passen 30 Gäste plus 44 Besatzungsmitglieder. Aber mein persönlicher Favorit ist Bernard Arnault, der Chef des Luxuskonzerns LVMH und einer der reichsten Menschen der Welt. Arnault wurde mit seiner Familie und Roger Federer vor Sizilien auf der Symphony gesichtet. Die ist etwas über 100 Meter lang und geschätzte 150 Millionen Euro wert. Es gibt eine Poollandschaft mit Wasserfall, Spa, Beachclub, mehrere Bars, 2 Kinos, Tanzsaal, Bibliothek, Hubschrauberlandeplatz, klar, und einen kleinen Golfplatz, eine Abschlagfläche, von der man biologisch abbaubare Bälle ins Meer feuern kann. Aber Moment mal, Beachclub? Beachclub auf einer Yacht? Da habe ich mich mal erkundigt. Das ist kein Strand mit Sand, sondern ein großer Bereich ganz unten am Heck, praktisch direkt auf Meereshöhe. Bei Arnauds Symphony klappt eine etwa 12 Meter breite Heckwand nach unten und wird dadurch zu einer großen Terrasse über dem Wasser. Tagsüber gibt es dort Liege- und Loungeflächen. Abends kann der Bereich mit Bar, Beleuchtung und Tanzfläche zur Partyzone werden. Bei der Symphony ist das alles besonders spektakulär konstruiert. Über dem Beach Club liegt der 6 Meter lange Swimmingpool mit Glasboden und Wasserfall. Man sitzt also unten im Beach Club bzw. der angrenzenden Lounge und schaut durch den gläsernen Poolboden nach oben ins Wasser. Dazu schließt sich ein Wellnessbereich an. Das Tragische daran: Arnault muss sich mit diesem Kahn nur noch eine Weile behelfen, denn er wartet auf sein neues Schiff. Das soll 143 Meter lang sein und 650 Millionen Dollar kosten, 9 Decks besitzen und Unterkünfte für sage und schreibe 80 Crewmitglieder bieten. Da dürfte man irgendwann nicht mehr fragen, wo ist meine Kabine, sondern in welchem Stadtteil wohne ich. Und dann hätten wir noch die Mar, der Herrscherfamilie von Abu Dhabi. 107 Meter, gebaut von der italienischen Werft Benetti, geschätzter Wert 200 Millionen Dollar. 16 Gäste, 34 Crewmitglieder. Der Tank fast 300.000 Liter. Überhaupt ist das Tanken bei diesen Schiffen ein interessanter Punkt. Die Tanks der größten Yachten fassen zwischen 150.000 und 1 Million Liter. Wer also beim nächsten Italienurlaub an der Tankstelle über 2 Euro für den Liter Benzin schimpft, einfach kurz an den Mann denken, der sagt, einmal voll machen bitte, und damit 1 Million Liter meint. Und das Schöne an diesem absurden Schauspiel, wir Normalverdiener bekommen immerhin etwas davon ab, wenn auch aus weiter Entfernung. Denn wenn so ein 500-Millionen-Dollar-Schiff vor Sardinien, Sizilien oder der Toskana auftaucht, kostet das Zuschauen exakt 0 Euro. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Apropos abonnieren, abonniert oder folgt auch diesem Podcast und empfehlt ihn gern an gute Freundinnen und Freunde weiter. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino, den ich selbst bezahle. Bis bald und immer schön Dolce Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.